höre ich mich lauter als sonst in der Küche. Ich habe nachgeschaut. Jemand hatte mir schon mal was geschickt, aber die Datei war irgendwie verschollen. Sankt Valentin, das war jemand, der heilig gesprochen wurde. Ein Pastor oder auch ein Bischof in einer römischen Provinz in Nordafrika, so um das Jahr 275 nach Christus. In seinen Tagen war es illegal, Christ zu sein und viel schlimmer noch, eine Gemeinde zu leiten. Er war Christ, er leitete eine Gemeinde und er hat sogar öffentlich, da war er wohl bekannt für, so behauptet zumindest das Internet, Hochzeiten durchgeführt, kirchliche Trauungen für Paare, die ja das mit Gott starten wollten. Er wurde wohl schließlich verhaftet und dann geköpft für seinen Glauben. Ja, dann gibt es noch eine Geschichte, da weiß man nicht ganz sicher, wie zutreffend die tatsächlich war oder ist. Er hat wohl, als er im Gefängnis saß, bevor er dann getötet, hingerichtet wurde, die Tochter des Gefängniswärters noch, ja, die hat Heilung empfangen durch sein Gebet und auch zum Glauben gefunden, und er hat ihr etwas geschrieben und darunter geschrieben, dein Valentin. Die einen sagen, er wurde am 14. Februar geköpft, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall, rückt es mit den Blümchen und Pralinchen irgendwie nochmal in so ein ganz anderes Licht. Ne, da war einer, der hat mehr riskiert als du und ich für Christus. Und mir würde es gut gefallen. Die Lobpreislieder haben mir total gut gefallen heute. Weil eigentlich dachte ich, wenn wir das von Herzen singen, kann ich mein Skript wieder mit nach Hause nehmen und dann ist alles schon geklärt, was heute dran ist. So was mein Empfinden. Weil wenn wir über Gebet reden, das möchte ich gerne mit euch heute ein bisschen machen, dann geht es um deine Gottesbeziehung. Und wie wäre es denn, wenn du deine Leidenschaft zu Gott am Valentinstag den Floristen und den anderen wirtschaftlichen Interessen vertretenden Menschen zum Trotz oder auch wie auch immer, wenn du heute diesen Tag zu einem Tag erklärst, wo du mit Gott vielleicht den nächsten Schritt gehst, den ersten Schritt gehst und deine Liebe zu Gott vertiefst. Wäre das eine coole Sache? Hey, danke euch 4, 5, 6. Okay. Gut. Vater Gott, ich bitte dich, dass du durch deinen Geist redest. Durch das, was ich sage, darüber hinaus, dass du jedem Einzelnen heute hier begegnest, Geist Gottes. Ich lade dich jetzt ein, dass du jedes Herz berührst, dass du das Feuer der Leidenschaft für Gott in uns anzündest, dass du uns erkennen lässt, wie Gott wirklich ist, dass wir uns gefangen nehmen lassen von deiner Schönheit, wie wir gesungen haben. Und dass wir all unsere Aufmerksamkeit, unsere Dankbarkeit, unsere Liebe voll auf dich fokussieren, Jesus. Lass diese Predigt ein Baustein sein, der dabei hilft. Ich danke dir. Amen. Amen. Stefanie, hast du was Schwarzes oder was Violettes an? Ja? Schwarz, okay. Gut, danke. Erkläre ich dir später. Das, worum es wirklich geht, ist deine Beziehung zu Gott. Deine Beziehung zu Jesus. Und alles andere ist Makulatur. Ich weiß gar nicht so richtig, was Makulatur ist, aber es ist irgendwie so Rand. Oder ist das sowas, was man auf die Wände klatscht, um Unebenheiten? Überzug. Danke. Ja, die Frau hat gerade ein Haus renoviert. Du weißt Bescheid. Also alles andere ist nicht der Kern. Die Quelle, der wichtigste Faktor ist der, wie steht es zwischen dir und Gott? Wie sieht es aus zwischen euch beiden? Die Welt weiß es nicht und viele Christen haben das auch noch nicht so ganz verstanden. Aber einer weiß das sehr gut und das ist dein und mein Feind, das ist der Teufel. Der weiß genau, wie wichtig das ist. Und darum hat er große strategische Bemühungen unternommen, um dir dazwischen zu fahren. Er hat ein großes Interesse daran, dich vom Beten abzuhalten, dich davon abzuhalten, deine Bibel zu lesen und deine Zeit mit Gott zu boykottieren. Hast du es schon gemerkt? Ich habe das schon gemerkt. Und wir gucken heute mal so ein bisschen, wie wir im Bereich Gebet wachsen können. Meine Predigt hat 5 Punkte. Ich habe da mal aus dem Akronym Gebet, also GEBET, 5 Punkte gebastelt. Und demzufolge fängt der erste Punkt mit G an und er heißt Geh ran. Ist jetzt kein dramatischer. Also es ist eine einfache Predigt, aber ich bete, dass du dich jetzt nicht darüber hinwegkippst und denkst, oh, habe ich alles schon gehört, sondern dass du mit Gott fragst, wo ist mein Teil heute Morgen? Viele Christen bleiben beim Thema Gebet stecken. Also mir ist das schon oft so gegangen. Ich habe in meinem Kopf Sachen gehabt, Erwartungen von Gott, die ich meinte, die er an mich hat. Ich hatte Blockaden, Schuldgefühle. Ich habe von anderen gehört, wie viel die beten, was für Fürbitten die machen, was für Listen und Bücher und Stunden. Und ich habe mich immer minderwertig dann gefühlt und habe Schuldgefühle, Druck, habe alles Mögliche ausprobiert in den Jahren, die ich Christ bin. Habe mich verglichen mit anderen, das was total dumm ist. Und solche Sachen haben es schon geschafft, mich von richtig coolen, starken, persönlichen Gebetszeiten rauszukicken. Und ich glaube, dass auch heute Morgen hier Leute sitzen, die das noch nicht so ganz fertig verarbeitet haben. Du hast noch einige Lügen, die du mit dir rumschleppst, wenn du an das Thema Gebet denkst. Und da möchte ich dir heute einen ganz einfachen Tipp geben oder eine einfache Ermutigung geben, wie du damit umgehen kannst. Den habe ich schon öfter mitgenommen. Das ist unser kleiner roter Koffer. Und wenn du dann morgens gedacht hast und dein Zellleiter hat dann vielleicht auch noch über Gebet geredet und denkst, ja, ich fange ja wieder an und du stehst auf und dann machst du dich auf zu deiner stillen Zeit und dann gehst du zu Jesus, gehst du innerlich vors Kreuz und da ist da dieser bescheuerte rote Koffer, der da zwischen dir und Jesus steht. Und was könnte da drin sein? Da ist dein Gepäck drin. Da sind Überzeugungen drin, die du so mit dir rumschleppst. Ein paar Tempos für. Da ist dann zum Beispiel der Satz in deinem Kopf, du willst ja beten, Gott ist wütend auf mich. Vielleicht hast du Dinge gemacht oder nicht gemacht. Vielleicht war dein Leben mit Gott nicht so toll, nicht so straight. Vielleicht waren die Lieder der Hingabe, die wir heute Morgen gesungen haben, nicht wirklich das, was so dein Leben repräsentiert. Und dann denkst du, Mensch, Gott muss eigentlich unglaublich sauer auf mich sein. Und wenn du das glaubst, dann blockiert das dein Gebet. Wenn Gott Grund hatte, sauer zu sein, dann kannst du sagen, Gott, es tut mir leid, bitte vergib mir und ihm den ganzen Mist hingeben. Und dann kannst du getrost vergessen, dass er wütend auf dich ist. Hinzu kommt vielleicht so ein Satz wie, das, was ich getan habe, kann Gott mir nicht vergeben. Der Bernd und ich, wir haben das Vorrecht, Menschen zu begleiten seit so ungefähr 2,5 Jahrzehnten und ich glaube, wir können getrost sagen, dass uns alle Abgründe begegnet sind in den 2,5 Jahrzehnten. Wirklich alle möglichen Geschichten, wo kein Verbrechen ausgenommen ist. Und wenn du, nehmen wir mal das Schlimmste, du hättest einen Menschen getötet, sei es durch Abtreibung oder einen erwachsenen Menschen, viel schlimmer, denke ich, kann es nicht sein. Wer hat einen Großteil des Neuen Testaments geschrieben? Einer, der den Tod von vielen Christen zu verantworten hat, der Apostel Paulus. Wer hat das Volk Israel aus Ägypten geführt? Ein anderer Mörder namens Mose. So, wenn Gott den Männern vergeben hat, die in deiner Bibel so wichtige Rollen spielen durften, meinst du nicht, er vergibt dir auch deine Sünde? Und all die anderen kleineren packen wir jetzt mal darunter. So, mal gucken, ist noch was drin? Andere sind hier viel besser als ich. Das war so ein typischer Iris-Satz für viele Jahre. So die typischen Gebetsfrauen, wo ich dachte, oh nee, das ist... Und ich hätte mich auch lange nicht getraut, über Gebet zu predigen. Das ist seit einigen Jahren anders. Aber ich kenne das so gut. Und vielleicht hast du das auch, dass du dich minderwertig fühlst und denkst, dein Gebet ist nichts wert. Das ist einfach eine Lüge. Kannst du gerade in die Tonne klopfen. Ja, nee, ich will es nicht wieder mitnehmen. Okay. Hier, das bringt doch alles nichts. So, da hat jemand gebetet und ist doch gestorben. Da hast du eine chronische Krankheit. Da betest du für Verwandte und schon passiert nichts. Und du bist enttäuscht und du musst dich jetzt irgendwie damit arrangieren, dass Dinge ja, klemmen, stecken, dass du nicht erhörte Gebete hast scheinbar oder noch nicht erhörte Gebete. Und dann kommt der Feind und sät so diesen Satz, der sät ja auch, ne? Der sät ja diese Dornen zwischen die gute Saat, das Wort des Gottes, kommen ja solche blöden Sätze. Und dann denkst du vielleicht, das bringt doch alles nichts. Und dann kann ich dich nur auffordern, heute Morgen und dir sagen, es ist gelogen, es bringt was. Dein Gebet bringt auf jeden Fall was. Dein Gebet verändert was. Dein Gebet bringt dich zu Gott. Und deine Gebete sind nicht vergessen. Mir ist es oft so gegangen, dass ich manchmal frustriert war und habe dann aufgehört, für eine bestimmte Sache zu beten. Und zu meiner Schande muss ich dann gestehen, dass die Gebetserhörung oder zu Gottes Ehre, die kam dann trotzdem, obwohl ich schon lange aufgehört habe zu beten. Und ich dachte dann immer, okay, ich schnall's jetzt so langsam mit jedem Mal mehr. Es bringt doch was. Vielleicht denkst du auch, wenn es ums Thema Gebet geht, ich kann das einfach nicht. Stimmt, super, willkommen im Club. Wir wissen alle nicht, wie wir das richtig machen mit Gott. Und soll ich dir was sagen? Der Heilige Geist hilft dir sehr, sehr gerne beim Beten. Das steht auch in deiner Bibel. Wo kannst du selber rausfinden? Das ist heute nicht mein Thema. Du kannst es durch ihn. Er hört mich sowieso nicht, passt in die Kategorie von vorhin. Am Anfang, als der Bernd das Mikro suchte, da habt ihr Matthäus, was ist denn das? 7 zitiert. Wer bittet, den wird gegeben. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, den wird aufgetan. Der das gesagt hat, der meint, was er sagt. Der hat in seinem Leben noch kein Versprechen gebrochen. Und Gott hört. Und wenn es Blockaden gibt, dann kannst du ihn danach fragen. Gott hört. Was haben wir denn hier? Ich habe schon so lange nicht mehr gebetet, da will er jetzt bestimmt auch nicht, dass ich komme. Das ist die Stimme der Verdammnis. Die Stimme der Verdammnis hat ihren Ursprung nicht in Gott. Der verlorene Sohn, der war lange bei den Schweinen und hat das Geld vom Vater rausgeschmissen. Hat der Vater ihm Vorwürfe gemacht? Hat er ihn 14 Jahre erstmal arbeiten lassen als Knecht und ihm dann den Ring angezogen? Sobald er da war, hat er ihm vergeben. Sobald er da war, war er wieder eingesetzt. Sobald er da war, waren die letzten Jahre Geschichte. Und so ist das bei Gott und dir auch. So, und jetzt haben wir noch einen. Ich bin nicht gut genug, ich habe zu viele Fehler gemacht. Der haut in die gleiche Kerbe wie vorhin schon die eine oder andere Aussage. Stimmt, du bist nicht gut genug. Stimmt, du hast bestimmt Fehler gemacht. Ich auch. Willkommen im Club. Aber wir haben einen Gott, der fehlerhafte Menschen mit sich versöhnt hat durch einen fehlerlosen Sohn. Jesus ist deine Antwort auf deine Fehler. Also kannst du die Verdammnis in die Tonne klopfen. Und du kannst sagen, ich bin ein Kind des lebendigen Gottes. Ich bin willkommen am Kreuz. Ich bin willkommen in meiner Gebetszeit. Und ich hätte dir das jetzt alles auch hinter der Kanzel sagen können, aber das mit dem roten Koffer, das merkst du dir bestimmt gleich. Ne? Und darum möchte ich dich ermutigen, dass du heute während dem Gottesdienst oder zu Hause, heute Abend vorm Einschlafen oder morgen früh einfach dein Köfferchen mal mit Gott zusammen auspackst und sagst, Herr, was klemmt denn eigentlich? Was hindert mich am Gebet? Was hindert mich, ranzugehen? Und einen Bibelvers möchte ich dir mitgeben aus dem Hebräerbrief, Hebräer 4, Vers 15 und 16. Da sagt die Bibel was über Jesus und das ist so wunderbar. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Wie nennt die Bibel Gottes Thron hier? Ein Thron der Gnade, nicht einen Thron, wo du eins über die Rübe kriegst, wenn du vorbeikommst und wo du erstmal ja, weiß ich nicht, irgendwelche dummen Sachen machen musst, bevor Gott dir zuhört. Gott hört dir gerne zu. Gott mag es, wenn du zu ihm kommst und mit ihm redest. Und noch ein ermutigender Vers, auch aus dem Hebräerbrief, Hebräer 10, Vers 19, da steht, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum. Jesus hat nicht geblutet und ist nicht diesen elenden Tod gestorben, damit du abseits von Gott dein Dasein fristet, sondern damit du Zugang hast und damit du diesen Zugang nutzt. Und ja, Mitleid, er kann Mitleid haben, er kennt das Gefühl der Schwachheit, er kennt die Versuchung und er kennt dein Herz. Sei mutig. Und ich würde jetzt gerne, bevor wir zum zweiten Punkt gehen, kurz beten und dich einladen, wenn das dein Punkt ist heute Morgen, einfach Sachen abzulegen. Okay, schließ dir mit mir kurz die Augen und betet. Jesus, wir kommen zu dir und im Glauben wollen wir jetzt die Sachen aus unserem roten Koffer wirklich nehmen, zerknäulen und wegschmeißen. Jesus, ich bete, dass du durch den Heiligen Geist jetzt in diesem Augenblick, aber auch im Lauf der nächsten Tage uns nachgehst, uns Dinge zeigst, wo wir Schuldgefühle hatten im Punkto Gebet, wo wir Druck und Krampf empfunden haben statt Leichtigkeit und Freude, wo wir deinen Thron nicht als Thron der Gnade, sondern Thron der Willkür oder ja, als etwas Beängstigendes gesehen haben. Gott, ich danke dir, dass du uns ermutigst, heute Morgen aus Gebetslosigkeit herauszutreten, Lügen abzulegen und neu ranzugehen an das Thema persönliches Gebet. Wir treten raus und wir treten ein in eine coole, starke, intensive Gebetsbeziehung zu dir. Danke, dass du uns hilfst. Danke, dass wir dir nichts beweisen müssen, Gott. Danke, dass du uns nimmst, so wie wir sind. Amen. Amen. Mein zweiter Punkt fängt mit E an. Erwarte. Gott mag es, wenn du betest. In 1. Johannes 5 steht wieder sowas Ähnliches wie gerade eben. 1. Johannes 5, 14 und 15. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört und was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Das heißt, du betest und im nächsten Moment sagst du quasi, danke Gott, cool, ich habe das jetzt empfangen. Und im Willen Gottes beten ist auch eine wichtige Sache. Wir haben viele fromme Angewohnheiten und es gibt viele fromme Gebete, die total an der Bibel vorbeipreschen. Ich habe eine lustige Geschichte gehört von Kenneth E. Hagin, der erzählte zum Thema Gebet, dass er für einen bestimmten Verwandten gebetet hat, der noch ungläubig war. Und er wollte, dass dieser Mann Gott kennenlernt. Und er hat dann immer in seinen Gebetszeiten gesagt, Herr, rette doch den Larry oder wie auch immer der jetzt hieß. Und das war ständig so sein Satz. Und irgendwann empfand er dann in seinem Innern, dass Gott zu ihm sagte, Mann, das versuche ich doch die ganze Zeit. Also es war nicht das Problem, dass Gott diesen Verwandten nicht retten wollte. Es war nicht das Problem, dass Gott den nicht so lieb hatte wie der Kenneth Hagin, sondern das Problem lag woanders. Und Gott hat ihm gesagt, bete doch anders. Und in dem Fall hat er zu ihm gesagt, bete für Arbeiter in der Ernte. Das setzt an dem an, was der Thomas eben beim Opfer gesagt hat. Du bist Gottes Antwort oder Maßnahme, damit Menschen das Wort Gottes hören. Du und ich, wir sind das. Und er hat dann für Arbeiter in der Ernte gebetet und dieser Verwandte ist mit Christen, weiß ich nicht mehr genau die Details der Story, in Kontakt gekommen, da wo er lebte. Und er hat schließlich und endlich tatsächlich Gott gefunden und hat sich zu Jesus bekehrt. Aber ich glaube, dass Gott manchmal richtig genervt ist von Gebeten, die eigentlich Ausdruck von Unglauben sind. Wenn Gott in der Bibel doch sagt, er will, dass alle Menschen gerettet werden, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dann ist das so. Dann will Gott mehr als du, dass deine Oma, dein Ehepartner, dein Kind, wer auch immer gerettet wird, dass er zum Glauben an Christus kommt. Das heißt, du musst Gott nicht anflehen, Gott rette den. Du musst irgendwie anders beten. Wie? Frag Gott, biblische Gebete wären, dass die Verblendung zerbröselt, dass dieser Mensch offen wird für die Wahrheit, dass er das Werben des Heiligen Geistes annimmt, dass du Lügen, die der Mensch denkt, dass du das bindest und sagst, boah Gott, das soll jetzt echt, ja, festgesetzt sein und er soll verstehen, wer du bist. Und meinetwegen auch sende Arbeiter in die Ernte. Ich sag oft zu Gott, wenn ich einen Beitrag leisten kann zu irgendwas, dann will ich das gerne tun, aber es muss nicht ich sein. Versteht ihr? So, wenn es um Heilung geht, wenn ich Leute sehe, die mir wichtig sind, die dauerhaft krank sind, dann freue ich mich, wenn ich einen Beitrag leisten kann, aber es muss nicht durch mich sein. Ich weiß, Gott will das. Und ich frage ihn, wie willst du das? Versteht ihr? Es ist nicht die Frage, ob er das will, sondern wie es geht. Und darum ist es cool, wenn du deine Bibel kennst. Das ist eine ziemlich schlaue Sache beim Beten. Dann sparst du dir und Gott viel Zeit. Versteht ihr? So, das ist zwar schön für eure Gemeinschaft, aber es bringt nicht so richtig den Funken zum Zünden, wenn du unbiblisch betest. Und viele unserer Gebete sind manchmal so Hühnergebete, so Jammerei, so Gegacker, versteht ihr? Aber du bist kein Huhn, du bist ein Adler, auch beim Beten. Und du brauchst Gott nicht weichkleben, der ist schon weich, der fließt über vor Liebe. Ja, auch zu den Leuten, die du noch immer nicht leiden kannst oder wo du noch Kämpfe hast. Gott ist die Liebe in Person. Und erspar doch Gott den Krampf von unbiblischen Gebeten. Und lies mal wieder das Wort Gottes und verinnerliche das. Und frag den Heiligen Geist, der will gerne dein Gebetscoach sein und dir Tipps geben, dich unterweisen. Ich habe jahrelang bete immer noch. Herr, lehre mich beten. Steht in der Bibel drin, muss ein legitimes Gebet sein. Gott, ich bin ja zu doof dazu, in Anführungszeichen. Ich habe Lernbedarf. Ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ich brauche Entwicklung, ich will wachsen. Ich will mit dir kooperieren, Heiliger Geist. Hilf mir. Wie soll ich beten? Und soll ich dir was sagen, der hilft mir? Jakobus 5 sagt, leidet jemand von euch, Jakobus 5, Vers 13, leidet jemand von euch Unrecht, er soll beten. Nicht jedem erzählen, dass er Unrecht leidet. Und in die Zeitung und in Facebook posten, was der andere alles über ihn gesagt hat. Du sollst beten, steht jetzt hier. Ist jemand guten Mutes, er soll Psalmen singen. Ist jemand von euch krank, er soll die Ältesten oder Leiter der Gemeinde zu sich rufen lassen. Und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag ein bisschen was, wenn es halbwegs ernstlich ist. Habt ihr schon gewartet, dass ich euch die falschen Bibeltexte vorknalle? Mal gucken. Ein bisschen spielen wir jetzt noch rum. Ihr seid wach, es macht Spaß. Wie machen wir es denn? Das Gebet eines Christen richtet in 75% aller Fälle was aus. Das Gebet eines Gerechten macht das Herz warm und dann ist das Leid schon gar nicht mehr so schlimm. Und wenn dir das gut tut, dann kannst du da auch mal so reden. Nein. Habt ihr etwa eure Bibel gelesen?
Ja.
Gott sei Dank. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wenn es kein oberflächliches Gesülze ist, wenn du wirklich meinst, was du zu Gott sagst. Elia war ein Mensch, schreibt Jakobus weiter, von gleicher Art wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Elia war ein Mensch wie wir, sagt die Bibel, ein Mensch wie du und ich. Und wir beten manchmal so, als wären unsere Probleme größer als Gott. Und da kommt Evas Eindruck zum Tragen. Das passt eigentlich auch super in das Gefüge rein. Wie groß ist denn dein Gott? Ist Gott groß genug, um deine Ehe zu heilen? Ist Gott groß genug, dein Kind gesund zu machen?
Ja.
Ist Gott größer als das Röntgenbild von letzter Woche? Ist Gott größer als deine geheime Sünde? Ist Gott größer als dein großer Traum, den du niemandem verraten hast? Die Größe deiner Gebete hängt von der Größe deines Gottes ab. Und ich habe mal dieses Buch, ich kenne das, der Kreiszieher mitgebracht. Und da lese ich euch kurz ein Zeugnis draus vor. Diese Gunst ist eine einzigartige Form von Gottes Wohlwollen, die es uns ermöglicht, vor diejenigen zu treten, die eigentlich unsere Gegner wären, die dann aber aus Gründen, die menschlich nicht zu erklären sind, zur Seite gehen oder sich sogar hinter uns stellen. Auf diese Weise zeigte sich die Gunst dessen, der im Dornbusch erschien, als Mose vor dem Pharao stand. Sie gab einem Mann, der mit Haftbefehl gesucht wurde, den Mut, die Verheißung zu verkünden, die Gott ihm am brennenden Dornbusch gegeben hatte. Lass mein Volk ziehen. Der Kauf des alten Hauses war das erste Wunder, das zur Entstehung von Ebenezers Coffeehaus führte. Wir hatten die Immobilie in dem Wissen gekauft, dass wir den vom Bebauungsplan vorgesehenen Flächennutzungsschlüssel ändern lassen mussten, um das Café bauen zu können. Wenn diese Bemühungen fehlschlugen, würde der Traum sterben. Ich empfehle nicht, ein solches Risiko einzugehen, es sei denn, es ist vom Heiligen Geist inspiriert. 18 lange Monate trafen wir uns mit allen möglichen Verantwortlichen, von der Denkmalschutzbehörde über das Stadtbauamt bis hin zum Komitee für die Restauration von Capitol Hill. Im Großen und Ganzen fanden wir große Unterstützung. Immerhin investierten wir viel Geld, um ein Abbruchhaus zu einem Café umzubauen. Doch während des Änderungsverfahrens mussten wir feststellen, dass einige einflussreiche Nachbarn beschlossen hatten, Einspruch zu erheben, weil sie falsche Informationen darüber erhalten hatten, was wir dort planten. Auf einer Website las ich, wie sie unsere Motive durch den Dreck zogen. Ganz ehrlich, ich war sauer. Ihr Widerstand konnte unsere Pläne komplett durchkreuzen. Jedes Mal, wenn ich darüber nachdachte, wurde ich wütender. Doch dann begriff ich, dass wir auch um die Pharaonen in unserem Leben Gebetskreise ziehen müssen. Jedes Mal, wenn ich wütend wurde, packte ich diese Wut in ein Gebet. Das war wohl eine der wenigen Zeiten, in denen ich fast ohne Unterlass betete. In den Monaten vor unserem Anhörungstermin bei der Bauordnungsbehörde betete ich also für diese Nachbarn. Ich werde nie das Gefühl vergessen, als wir in den Anhörungssaal kamen und unsere Plätze rechts und links vom Gang einnahmen. Ich verspürte absolut keine Ausrufezeichen, Feindseligkeit gegen die Personen, die Widerstand gegen uns leisteten. Vielmehr empfand ich unerklärliches Mitgefühl für sie und ich machte mir keine Sorgen, was sie sagen oder tun würden, denn ich hatte Gebetskreise um sie gezogen. Das Gleiche hatte ich in Bezug auf die Bauordnungskommission getan. Wir gewannen die einstimmige Zustimmung der Behörde, was ein Zeugnis für die Gunst dessen ist, der im Dornbusch erschien. Doch nicht nur das. Einer unserer ehemaligen Gegner ist inzwischen Stammgast im Ebenezers Coffeehaus. Ich will ganz ehrlich sein. Die gesamte zweijährige Tortur des Änderungsverfahrens war emotional und geistlich ermüdend. Aber nur so steigt der Beharrlichkeitsquotient. Als alles vorbei war, dankte ich Gott für den Widerstand. Denn er hatte unsere Entschlossenheit und die Einheit unserer Gemeinde gestärkt. Es hatte uns auch gelehrt, so zu beten, als hinge alles von Gott ab. Und so zu arbeiten, als hinge alles von uns ab. Ich lernte, dass wir uns vor den Angriffen des Feindes nicht fürchten müssen. Sie gehen nach hinten los, wenn wir ihnen mit Gebet begegnen. Je mehr Widerstand wir erleben, desto intensiver müssen wir beten. Und je intensiver wir beten, umso mehr Wunder tut Gott. Die Größe deiner Gebete hängt von der Größe deines Gottes ab. Und ein Gedanke, der mir in der Vorbereitung so kam, ich glaube, eine mögliche Wurzel für Zweifel im Herzen eines Christen hängen zusammen mit einem Mangel an persönlicher Integrität. Mal gucken, ob ich das rüberbringe, dass ihr versteht, was ich meine. Jedes Mal, wenn ich eine Verpflichtung eingehe, nimm mal an, du kommst nach dem Gottesdienst zu mir und sagst, ich habe meine Arbeit verloren, kannst du für mich beten, dass ich eine neue Arbeit bekomme? Und ich sage, ja, ich bete die nächsten 3 Wochen für dich, aber mir fällt es erst nach 14 Tagen wieder ein. Jedes Mal, wenn ich meinem Kind ein Versprechen gebe, jedes Mal, wenn ich in der Gemeinde eine Verpflichtung eingehe und das nicht einhalte oder nur teilweise meinem Wort treu bin, verliere ich ein Stück Selbstrespekt, ein Stück Integrität. Kennt ihr das? Wisst ihr, wie ich das meine? So, oder wenn du abnehmen willst und du sagst, Montag, morgen, und dann gehen wieder 4 Wochen ins Land und du hast nichts geändert. Du verlierst ein Stück Selbstrespekt, du verletzt deine Integrität. Und ich denke, es ist einfach so, dass wir Dinge projizieren, wir projizieren Dinge auf Gott. Und wenn wir uns auf uns selber nicht verlassen können, dann schließen wir oft daraus, vielleicht nicht bewusst, sondern unbewusst, Gott ist ja genauso wie ich. Der hat das zwar gesagt, aber ob das wirklich, versteht ihr, die Schlange im Garten, sollte Gott gesagt haben, meint er das so? Will er mir was wegnehmen? Kann ich mich darauf wirklich verlassen? Und das Doofe ist ja, dass wir manchmal gar nicht merken, dass wir unsere Integrität verletzt haben. Und ich habe schon so viele Begründungen gehört von mir selber, bin da auch nicht unbeleckt, und von vielen anderen Leuten, so viele Rechtfertigungen, so viele Verharmlosungen, warum sie denn das jetzt nicht gekonnt haben. Anstatt, wie sagst du immer, ein Versprechen, wenn wir es gegeben haben, zu halten oder bei dem Versuch, es zu halten, umkommen. Ne, also wirklich so eine Entschiedenheit haben. Oder, wenn wir es versaubeutelt haben, hinzugehen und zu sagen, was weiß ich, Hilde, ich wollte jetzt 3 Wochen für dich beten, ich habe es nur in der letzten Woche, da hat Gott mich erinnert, ich habe es verpeilt. Ich möchte das einfach sagen, weil ich habe es dir versprochen, ich habe es nicht gemacht und das tut mir leid. Das ist demütigend und das ist super, weil den Demütigen gibt Gott Gnade. Und denen, die ihre Vermasselung vertuschen, gibt er keine Gnade, denen widersteht ihr. Und ja, wenn du mit Unzuverlässigkeit, mit Untreue und Kompromiss schließt, ein Problem hast, dann hau dir doch mal selber richtig eine drauf und sag, Gott, ich will das ändern. Mach ein So-So zu dem Thema. Warum eier ich immer so rum? Ja, lass dir helfen, da innerlich stabil zu werden. Und fang an, zumindest diese Wurzel deiner Zweifel an Gottes Treue zu ziehen. Weil es gibt bestimmt ganz viele andere Dinge, aber das fiel mir irgendwie so ein. Im Psalm 84 steht, Vers 12, Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben. Kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Mist, das mit den Bedingungen hat doch noch nicht so ganz aufgehört. Aus Gnade werden wir gerettet, stimmt. Und du kriegst nicht mal deine Gebetszeit und Sachen, die Gott von dir will, alleine gebacken. Das ist auch super, weil du sollst ja gar nicht, weil er lebt in dir. Und er hat einen Riesenspaß, Dinge mit dir zusammenzutun. Der Bernd und ich haben gestern 2 alte, ausrangierte Schränke in unser Gartenhäuschen gefahren, in ein anderes Dörfchen, und eigentlich wollte er den Raphael mitnehmen und irgendwie haben wir dann das mit einem Einkauf verbunden. Und wir sitzen im Auto, wir grinsen uns an und weil wir uns so gut leiden können, haben wir gesagt, es ist einfach nur schön, etwas mit dir zusammen zu machen. Und wenn es alte, verzogene Schränkchen ins Gartenhäuschen fahren ist, macht das Spaß, weil wir 2 das zusammen gemacht haben. Und so ist es mit Gott auch. Also er hat Spaß mit dir, Sachen zusammen zu machen. Und wenn das mit der Lauterkeit ein Thema ist, dann geh das doch an, weil ich finde das mega cool, dass Gott sagt, er enthält mir nichts Gutes vor, wenn ich in Lauterkeit wandle. Das ist was, das interessiert mich. Da will ich sein. Du auch? Okay, ihr 2 auch. Preis sei Gott, wir sind zu dritt. Drittens, fängt mit B an, Gebet. Beginne etwas Neues. Fang doch mal an, was Neues zu machen. Das ist wie ein Ehepaar, was lange verheiratet ist. So, brich doch mal deine Gewohnheit durch und macht mal was völlig Verrücktes zusammen. Wenn ihr nie wegfahrt, fahrt weg. Wenn ihr immer zu Hause hockt, dann macht den Fernseher mal aus. Guckt mal, ob ihr euch noch unterhalten könnt. Lest ein Buch zusammen. Macht eine coole Reise. Und so ist das mit deiner Beziehung zu Gott auch. Du musst nicht beim Spazierengehen beten, nur weil dein Zellleiter das so gut kann. Vielleicht bist du ein Kämmerleinbeter, wie ich. Kaffee und Gebet. Also Gott hat Kaffee ja extra geschaffen. Und es sind ja Bohnen, also irgendwie sowas wie Gemüse oder so. Ja, also keine Ahnung. Also für mich passt es super zusammen. Nicht zu viel, Aber das ist was, da habe ich Spaß, wenn ich morgens aufstehe. Also das motiviert mich, dass ich denke, Gott und Kaffee, die zwei, die warten auf mich. Das ist cool. Und wenn du lange nicht gebetet hast und so dieses Druckding noch mit dir rumschleppst, dann sei doch mal ganz unverkrampft und sag Gott, ich empfinde gerade Druck. Das kannst du Gott sagen. Lies mal die Psalmen, da gibt es so viele Herzausschütte-Psalmen von David und den anderen. Das darfst du. Du darfst Gott das einfach mal so dahin werfen. Wenn du immer mit Beten angefangen hast, fang doch mal mit Bibellesen an. Verdreh die Reihenfolge mal. Find einen festen Ort. Und stell Gott Fragen. Das ist was Cooles, was ich seit wir so in der Gemeinde haben gelernt habe. Ich kann Gott Fragen stellen und er antwortet mir sogar. Wie cool ist das denn? Manchmal nicht sofort, manchmal muss ich auch erst raffen, dass das ein Gedanke von Gott war, der mir dadurch durch die innere Leinwand fliegt. Und Gott, für was soll ich beten? Eine Sache, die mich persönlich zum Beispiel bewegt, für die ich regelmäßig bete, ist unsere Polizei. Ich bete für die Polizei, dass sie richtig die Bösen fangen und dass sie Hinweise vom Heiligen Geist und von den Engeln Gottes kriegen. Ich bete dafür, dass Dinge wie Kindesmissbrauch und Menschenhandel in unserem Land, ich lese davon, ich kann das gar nicht glauben, dass das so viel ist. Ich bete dafür, dass die Menschen, die da hinterher sind, dass die Tipps von Gott bekommen, dass sie gesegnet, dass sie bewahrt sind. Das sind Sachen, für die ich bete. Und dafür bete ich nur, weil ich das Gefühl habe, dass Gott mir das gesagt hat. Du musst jetzt nicht von heute an dafür beten, aber frag du doch Gott, für was meine Fürbitte, ich gebe sie dir. Bete vom Himmel her, das habe ich auch von anderen gelernt und bin es am Lernen, statt von der Erde. Schieß nicht sofort los, sondern hör mal hin, was hat denn Gott zu sagen? Gott, wofür treten wir heute ein? Wer braucht es heute besonders? Schreib dir Dinge auf, leg dir ein Büchlein an oder ein Ringbuch. Sei kreativ, lies Bücher über Gebet. Ich habe euch noch ein paar Sachen mitgebracht. Heute meine Kofferraum voller Requisiten hierher gefahren. Man kann in verschiedenen Positionen beten. Man kann spazieren gehen, man kann sitzen mit dem Kaffee, man kann aber auch knien. Wenn du bei uns zu Hause warst, dieses ausgelutschte pinkfarbene Kissen, der Stuhl, auf dem das liegt, ist übrigens heilig. Da sitze nämlich ich. Das ist der Stuhl, auf den Leute, die das nicht wissen, sich spontan immer setzen. Wahrscheinlich, weil ich da so viel bete oder weil da die Heizung ist oder keine Ahnung, vielleicht beides. Mein Schwiegervater sogar, ne, als er gefrühstückt hat bei uns, auch das ist aber ein schöner Platz. So, ich habe ihn kampflos, das ist ja mein Schwiegervater, ehrt man ja auch. Ne? Und auf jeden Fall, das Kissen, das ist nicht für meinen Rücken, sondern das ist zum Beten. Ich mache das nicht oft, auch nicht unbedingt jede Woche, aber wenn ich knie, dann ist es viel bequemer bei unserem Boden in der Küche, dann mache ich das auf dem Kissen. So, wenn du eins bereit hast, bist du schneller auf den Knien. Ist total nett, ist total bequem. Man kann sogar Fotos abwarten auf den Knien mit so einem netten Kissen. Okay, was kannst du noch machen? Achso, das habe ich schon gesagt, habe ich meine dicke Goldschnittbibel. Also erst lesen, erst hören, dann beten, kann auch freisetzend sein für dich. Dann die Eva hat mich die Woche draufgebracht. Hier hast du so ein Buzzer oder so ein Summer, den kannst du Dr. Arne Elsen, ne, wer den kennt, der hat das, Gott hat den da draufgebracht, dann machst du das Ding an und alle 10, bei mir waren das dann, im Moment nutze ich es nicht, 12, ne, 12 ist eine coole Zahl, da haben wir immer 12 Minuten. Genau, gleich summt's. Wozu? Steck das in deine Hosentasche und immer wenn es summt, sagst du kurz: Jesus, ich liebe dich, Gott, ich danke dir. Irgendeinen kurzen Lobpreis, still oder laut oder wie auch immer. Das ist ein gutes Trainingswerkzeug, um dir bewusst zu werden. Gott ist immer da, Gott hört mich, ich habe Grund, dankbar zu sein. Ich kann das trainieren, beständig zu beten. Also schaff dir von mir aus so einen Teil an. Dann habe ich euch ja von meiner Isomatte erzählt, an der ein kleines, irgendwo hier ein Chihuahua heute? Nee. Also ein erstaunlich kleiner Hund hat in der Weihnachtszeit meine Isomatte, die in der Küche stand, für einen Baum gehalten. Sein Bein gehoben hat einen riesen Bach da dran gemacht. Ich habe euch ja erzählt, dass ich die zwar abgewaschen habe, aber dass ich nicht über Gott nachdenken konnte mehr, wenn ich die Matte angucke. Ich habe immer nur an dieses Hundepipi gedacht. Und darum habe ich mir eine neue Isomatte gekauft. Und wozu braucht man dann beten? Eine Isomatte? Also ich gebe euch heute Bilder. Einfach, weil ich die Hoffnung habe, dass das eher hängen bleibt. sind so total für Yoga. Yoga braucht kein Mensch. Das hat einen total doofen Ursprung, mal so nebenbei. Aber wir zweckentfremden die olle Yogamatte, weil es ist ja nur Schaumstoff und der wird jetzt geheiligt. Durch Gebet, das ist die Irismatte, genau. Und wenn du dich mal so vor Gott hinlegst, das ist ein total anderes Feeling. So, das ist nicht schlecht. Ups. Was fällt mir noch ein? In Sprachen beten. Länger in Sprachen beten. Sofort kommen die Schuldgefühle für alle Gemeindemitglieder, die sich noch nie am Gebetskalender beteiligt haben. Ich sehe euch nicht. Ich weiß, das habe ich nicht aufgeschrieben. Aber unabhängig davon, probier doch mal eine Viertelstunde in Sprachen zu beten. Das hat Gott dir ja nicht nur für sonntags gegeben, wenn du hier irgendwie in Action bist, ja, mit uns, sondern das ist für deinen Alltag. Das ist zu deiner Selbstauferbauung. Hast du das gewusst?
Ja.
Kannst du von montags bis samstags Selbstauferbauung gebrauchen?
Absolut.
Ich schon. Bet doch mal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde. Zieh doch mal, fordere dich doch mal raus. Das ist wie beim Sport. Überwinde doch mal den Günther, den inneren Schweinehund. Und lass den Heiligen Geist mal Spaß haben mit dir. Bete in Sprachen. Ja. Eine Geschichte noch. Das kann auch helfen. Das soll jetzt nichts Magisches oder ihr sollt jetzt nicht irgendwie schräg werden und Stühle anbeten, aber die Geschichte ist aus einem anderen Buch als Inspiration zu dem Punkt noch. Die Tochter eines Mannes hatte einen Pastor vor Ort gebeten, vorbeizukommen, um mit ihrem kranken Vater zu beten. Als der Pastor bei dem Mann eintraf, lag dieser in seinem Bett und zwei Kopfkissen stützten seinen Kopf. Neben seinem Bett stand ein leerer Stuhl. Der Pastor vermutete, dass der alte Mann von seinem bevorstehenden Besuch informiert worden sei. »Ich nehme an, dass Sie mich bereits erwartet haben«, sagte er. »Nein, wer sind Sie?«, fragte der Vater. »Ich bin der neue Pastor in Ihrer Gemeinde«, antwortete er. »Als ich den leeren Stuhl sah, nahm ich an, dass Sie wüssten, dass ich käme.« »Ach ja, der Stuhl«, sagte der bettlägerige Mann. »Wären Sie so freundlich, die Tür zu schließen?« Verdutzt schloss der Pastor die Tür. »Was ich Ihnen jetzt mitteile, habe ich vorher noch niemandem mitgeteilt. Noch nicht einmal meiner Tochter«, sagte der Mann. »Mein ganzes Leben hatte ich keine Ahnung, wie ich beten könnte. In der Gemeinde war ich es gewohnt, den Prediger über Gebet sprechen zu hören. Aber seine Worte habe ich nicht kapiert. Ich habe jeden Versuch zu beten aufgegeben«, fuhr der alte Mann fort. »Bis eines Tages vor 4 Jahren mein bester Freund zu mir sagte, Joe, Gebet bedeutet einfach nur, dass du dich mit Jesus unterhältst. Deshalb schlage ich dir Folgendes vor. Setz dich auf einen Stuhl, stelle einen leeren Stuhl vor dich hin und im Glauben stelle dir vor, dass Jesus auf diesem Stuhl vor dir sitzt. Es ist nicht unheimlich, weil er versprochen hat, ich bin bei euch alle Tage. Dann sprich einfach mit ihm und höre ihm auf dieselbe Weise zu, wie du mir jetzt zuhörst.« Also habe ich es ausprobiert und es hat mir so sehr gefallen, dass ich es nun jeden Tag ein paar Stunden tue. Dennoch bin ich vorsichtig, wenn meine Tochter bemerken würde, dass ich mit einem leeren Stuhl rede, bekäme sie entweder einen Nervenzusammenbruch oder würde mich in die Klapsmühle schicken. Der Pastor war von der Geschichte sehr bewegt und ermutigte den alten Mann, damit weiterzumachen. Dann betete er mit ihm und fuhr anschließend wieder zurück. 2 Abende später rief die Tochter an, um dem Pastor mitzuteilen, dass ihr Vater am Nachmittag gestorben sei. »Starb er in Frieden?«, fragte er. »Ja, als ich das Haus um ungefähr 14 Uhr verließ, rief er mich zu sich ans Bett, sagte mir, dass er mich liebe und küsste mich auf die Wange. Als ich eine Stunde später vom Einkaufen wiederkam, war er gestorben. Aber etwas war eigenartig an seinem Tod. Anscheinend hat mein Vater, kurz bevor er starb, seinen Oberkörper zu dem Stuhl neben dem Bett hinübergebeugt und seinen Kopf auf den Stuhl gelegt. Was hat das wohl zu bedeuten?« Der Pastor wischte sich eine Träne aus dem Auge und sagte, »Ich wünschte, wir alle könnten die Welt auf diese Weise verlassen.« Mein 4. Punkt heißt, E wie Entsage. Ja, ich meine es ernst. Hilf deiner Seele wieder neu, deinem Geist zu folgen. Nimm dir eine Zeit, wo du deinen Willen trainierst und dem Heiligen Geist erlaubst, deine Selbstdisziplin zu stärken. Zieh dich von Dingen zurück für eine gewisse Zeit. Von Essen, insgesamt von Essen oder von Süßigkeiten, von Gewohnheiten, von Freizeitgestaltung, von anderen Leuten. Vielleicht ist es dran für dich, eine persönliche Fastenzeit auszurufen. Die Großkirchen haben ja jetzt diese Zeit von Aschermittwoch bis Ostern dazu erklärt. Das kann dich anspornen, das muss aber gar nichts zu tun haben, wie der Valentinstag. Du kannst deinem Ehepartner Blumen und Pralinen schenken, an jeden anderen der 364 oder dieses Jahr 365 Tage. Du kannst jederzeit, wenn du den Impuls hast, fasten. Es gibt einen Pastor, den ich sehr gern höre, der rät Leuten immer zu einem Negativitätsfasten. Negativitätsfasten bedeutet, ich schaue zum Beispiel keine Nachrichten. Ich konfrontiere mich nicht mit bestimmten Dingen, die über schlechte Dinge berichten. Ich rede bewusst nicht mit Leuten. Wenn du also jemanden hast in deinem Umfeld, wo du weißt, wenn ich mit dem rede, habe ich die volle Dröhnung nur über Krankheit, Elend, wie schlecht die Politik ist und hast du nicht gesehen. Ich weiß, so Leute kennt ihr nicht, aber es soll solche Leute geben. Also die würde ich dann meiden. Musst du denen vielleicht nicht so sagen, weiß ich nicht, wie man das geschickt macht, aber Medienfasten, Internetfasten, ohne Facebook, ohne dein Handy, ohne dein Computer, vielleicht einen halben Tag, vielleicht 40 Tage, ich weiß es nicht, was realistisch ist für dich, aber mach doch mal so einen Check und fang mal wieder an zu fasten. Und ich glaube, für viele ist es heutzutage gar nicht so sehr das Essen, sondern diese ganze Beschallung, dieses ganze Gedröhne, dieses ganze immer erreichbar sein, immer alles mitkriegen. So die meisten Einbrüche, von denen ich lesen könnte, die betreffen mich nicht. Und die, wo ich irgendwie einen Bezug zu habe, die kriege ich erzählt auch ohne Zeitung, habe ich gemerkt. Und es verändert auch nichts an der Realität dieser Dinge. Es macht mir höchstens Angst. Also es ist nicht schlimm, wenn ich bestimmte Dinge verpasse. Und dann habe ich eine coole Bibelstelle rausgesucht aus Jesaja 58, das kennt ihr, wo Gott sagt, ich fasse das einfach mal zusammen, dass ihm das total anödet, wenn die Leute fasten vom Essen, aber ihr sonstiges Verhalten total mies ist. Ja, lass mich das mal so zusammenfassen. Wenn sie ungerecht sind, wenn ihnen egal ist, dass es Leuten schlecht geht, wo sie eine Verantwortung hätten, was zu tun und so weiter. Wenn sie schlecht reden, wenn sie tratschen, wenn sie lästern und gleichzeitig so fromm tun und fasten, dass man das so sagt, kotzt Gott, glaube ich, an. Das ist Geheuchel, das hat nicht Substanz. Aber die Bibel sagt hier, wenn du dem Hungrigen dein Brot brichst, wenn du Arme verfolgt in dein Haus führst, wenn du dich um andere kümmerst, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Dann wirst du rufen, der Herr wird antworten. Wenn du das Joch aus deiner Mitte hinweg tust, das höhnische Finger zeigen, das unheilvolle Reden, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und dann kommt wieder so ein Appetit haben. Also für mich ist das einfach so ein cooler Vers. Da kommt dann, der Herr wird dich ohne Unterlass leiten. Also ganz ehrlich, das steht auf meiner Wunschliste ganz oben. Ich will ohne Unterlass von Gott geleitet werden. Das ist eine mega Sehnsucht in meinem Herzen. Und wenn ich dazu meinen Mund vor negativen Reden schließen muss, wenn ich dazu straight und gehorsam das tun muss und mich um andere kümmern muss, dann will ich das sehr gerne tun, weil der Lohn ist mir ja eigentlich jeden Preis wert. Es gibt nichts Attraktiveres als das, mit Gott so verbunden zu sein. Deine Seele wird er in der Dürre sättigen, steht da, und deine Gebeine stärken. Du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen. Und die aus dir hervorgehen, werden die Trümmer der Vorzeit wieder aufbauen. Du wirst die Grundmauern früherer Geschlechter wieder aufrichten und man wird dich nennen, der die Breschen vermauert und die Straßen wiederherstellt, damit man dort wohnen kann. Du wirst Geschichte schreiben. Du, deine Kinder, die Leute, die du beeinflussen kannst. Das ist doch ein Hammer, oder? Du hast so viele Gelegenheiten, dich mit Müll zu füttern. Ich weiß, es gibt auch gute Sachen, aber nimm das jetzt mal. Facebook, YouTube, Zeitung, Radio, Fernsehen. negativen Lästermäulern zuhören, bestimmte Filme. Und das alles verzerrt deine Fähigkeit, im Frieden Gottes und in der Freude zu leben. Und manchmal musst du einfach einen Cut machen, musst sagen, die nächste Woche nix. Ja, du kannst heute eine Entscheidung treffen. Ich ermutige dich, nicht aufzustehen und den Saal nicht zu verlassen. Du kannst jetzt schreiben. In dein Handy, auf ein Blatt Papier, aufs Handout gleich, wenn du das kriegst, kannst du schreiben, was du dir vornimmst. Weil wenn du es jetzt nicht schnell schreibst, machst du es wahrscheinlich nicht, wie überall. Mein fünfter und letzter Punkt fängt mit welchen Buchstaben an? Ja, ihr seid noch da, cool. Tritt dem Feind auf die Füße, habe ich den genannt. Im Hohelied 8, Vers 6 bis 7 steht, setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm, denn die Liebe ist stark wie der Tod. 12 Minuten sind um. Jesus, ich liebe dich. Gott, ich preise dich. Amen. Große Wasser können die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken. Wenn einer allen Reichtum seines Hauses um die Liebe gäbe, so würde man ihn nur verachten. Dem Feind auf die Füße treten. Ich glaube, das tun wir vielleicht weniger, als wir denken, mit solchen schreienden, kampfführenden Gebeten, als mit der Pflege einer heißen, innigen, intimen Liebesbeziehung mit Gott. Das ist, was ich glaube. Das Hohelied sagt, die Liebe ist stark wie der Tod. Das ist so ein Bild, Tod und dann die Liebe hier, den gleichgesetzt für das ultimative Ende. Das, wo der Schlusspunkt gesetzt wird. Das, wogegen kein Mensch was ausrichten kann. Und gegen die Liebe gibt es kein Gesetz, sagt Galater 5. Es gibt nichts, wenn du in der Frucht des Geistes, in der Liebe lebst, was dich überwinden kann. Nichts. Das ist die ultimative Grenze. Das ist Stärke wie der Tod. Ein Zitat von Graham Cook, eingedeutscht, lautet so, du überwindest den Feind am meisten mit der Liebe zu Gott. Das verwirrt ihn. Du machst ihn fertig dadurch, dass du in der Ruhe Gottes bleibst. Du entmutigst den Feind durch deinen Glauben. Du zermürbst ihn durch deine Freude am Herrn. Er bekommt Depressionen wegen deiner Beständigkeit. Er wird mutlos durch deine Gunst, die du empfängst und gibst. Du überwindest ihn durch die Gnade Gottes, die dich stärkt. Und jetzt kommt was von mir. Ich habe geschrieben, leg die Lügen ab, die dich von einer intimen, heißen, herzlichen, begeisternden und fröhlichen Gottesbeziehung ferngehalten haben. Lass Jesus dir zeigen, wie kraftvoll und schön es ist, dein Leben im Schatten seiner Flügel zu leben. Und wenn du da bist, dann prallen die Pfeile an dir ab. Dann passieren Dinge, dann kommt der Himmel auf die Erde. Und mir ist noch eine Wahrheit aufgefallen, das ist das Letzte, was ich euch mitgebe für heute Morgen. Also mich hat es getroffen wie ein Hammer, so beim Bibellesen. Mir ist aufgefallen in der Bibel, dass wenn wir von geistlichem Kampf reden, im Alten Testament haben wir diese tatsächlichen Schlachten, die auch ein Bild sind für uns, aus denen wir lernen können, so ein Stück, ne? Ich habe festgestellt, dass nie, also du kannst nach dem Gottesdienst mich eines Besseren belehren, aber bei allem Nachdenken, mit Bernd habe ich es auch geteilt, er hat mir auch nicht widersprochen, nie hat die Größe, die Ausrüstung, die Masse des Feindes oder der Feinde irgendeine Rolle gespielt. Es war völlig irrelevant. Die Größe und der Zustand deiner Herausforderung, die Größe und der Zustand des Feindes, der Gottes Kindern gegenübersteht, ist völlig irrelevant. Es hat überhaupt keinen Bezug zu Sieg oder Niederlage. Versteht ihr, was ich meine? Das Einzige, was regelmäßig über Sieg und Niederlage entschieden hat und entscheidet, ist der Zustand von Gottes Volk. Es ist dein Zustand. Es ist der, wo du stehst mit Gott. Das gilt kollektiv für Israel und es gilt individuell. Israel war häufig zahlenmäßig und ausrüstungsmäßig unterlegen. Ne? Hast du Altes Testament studiert, dann ist dir das vertraut. Denk an Israel und Ägypten. Mickrig. Denk an die Schlacht gegen Amalek. Die Story, wo Mose betet, Aaron und Hur in die Arme stützen und Josua macht die Schlacht im Tal. Sie waren zahlenmäßig unterlegen. Sie hatten menschlich gesehen keine Chance. Denk an Jericho, wie lächerlich ist das? Kommt der Mann abends heim und die Frau fragt, und was habt ihr heute gemacht? Ja, wir sind wieder einmal um die Stadt gezogen. Und hat es was gebracht? Weiß ich nicht. Ja, so, es ist doch total bescheuert, sowas zu machen. Das ist doch nichts, womit man eine Schlacht gewinnt, um eine Stadt rumlatschen und schreien. So ein kleiner elender Haufen gegen so eine starke, befestigte Stadt. Und dann das klassische Beispiel von allen, da kraft es dann vielleicht jetzt wirklich jeder, David und Goliath. Der Goliath, der hätte noch einen Meter, noch anderthalb Meter größer sein können. Wäre auch egal gewesen. Versteht ihr? Seine Ausrüstung, seine Größe, seine Erfahrenheit, sein großes Maul waren völlig irrelevant für diese Schlacht. Und jeder Soldat aus Sauls Armee hätte Goliath erschlagen können. Glaubt ihr das? Glaub's, weil es ist so. Jeder, der sich nicht hätte einschüchtern lassen, jeder, der mehr meditiert hätte über Gott als über die Stärke und Größe von Goliath, das ist nämlich Sorgen machen. Wir denken über die Herausforderungen nach, anstatt über Gott. Und die Bibel sagt nicht, dass du über Probleme nachdenken sollst, sondern Gott haut dir eigentlich auf die Finger, wenn du es tust und sagt, hör mal schön auf damit. Meditiert über mich und meine Möglichkeiten. Jeder Soldat aus Sauls Armee, dessen Herz wirklich in Gott fest gewesen wäre, hätte diesen Riesen erschlagen können. Hätte kein Teenager-Junge vom Feld vorbeilaufen müssen. Was heißt das für dich? Kampfentscheidend ist nicht der Feind, ist nicht das, was dir entgegensteht, ist nicht der Berg, vor dem du stehst. Kampfentscheidend ist dein Zustand. Kampfentscheidend ist, wo stehst du mit Gott? Wenn wir Fragen stellen zu Einzelheiten, wenn wir Fragen stellen, nehmen wir doch nochmal unser beliebtes Thema, die Flüchtlingssituation. Wo führt das hin? Können wir das schaffen? Wie auch immer. Die Fragen, lass doch die Politiker beantworten und bete heiß für sie. Das würde ich schon gut finden. Aber was viel entscheidender ist für die Zukunft unseres Landes, als dass du dir den Kopf zerbrichst, wo du doch null Einfluss hast an der Stelle, ist, dass du dich um dein Herz kümmerst, dass du aufgestellt bist, dass du bereit bist, Gottes Werke zu tun, dass du bereit bist, das Wort Gottes weiterzugeben, dass du bereit bist und Gott jemanden hat, den er schicken kann, dass er nicht steht in Limburg und fragt, du liebe Zeit, wenn solchen schicken oder in deinem Dorf, dass du nicht dich versteckst beim Beten unterm Stuhl und sagst, nee, ja, ich liebe dich, aber sende meinen Bruder, versteht ihr, sondern wichtig ist, dass du auf dich aufpasst, auf deine Ausrüstung, weil das wird den Kampf entscheiden. Nicht alle Pläne des Feindes oder alle Bedrohungen oder Herausforderungen oder nenn das Kind, wie du es willst. Wenn uns das klar ist, dann können wir aufhören, über Goliaths Body Mass Index, seine Größe, seine Muskelprozentualteile nachzusinnen. Versteht ihr? Das ist völlig irrelevant. Das ist totaler Käse, darüber nachzudenken. Denke über Gottes Größe und über deinen Auftrag nach. Die Bibel sagt im Psalm 84, den hatten wir eben schon mal, glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Wisst ihr, wodurch Wege gebahnt sind? Indem man sie immer und immer und immer und immer wieder geht. Indem man morgen für morgen für morgen einfach betet, ob man Bock hat im ersten Moment oder nicht. Indem man immer und immer und immer und immer wieder seine Bibel liest. Indem man immer und immer wieder zum Heiligen Geist sagt, ich schaff's nicht, hilf mir. Hilf mir beten, hilf mir das Wort Gottes zu nehmen. Dein Gebet ist wichtig. Sie gehen durch das Tränental, sagt meine Bibel weiter, und machen es zu einem Quellort. Das heißt, da, wo dir eigentlich zum Heulen zumute ist, ist der Platz, den Gott verwandelt. Da, wo so richtig der Widerstand groß ist, wo es so richtig hart ist, hat Gott etwas, um das in deinen Sieg zu verwandeln. Wenn du auf ihn guckst, anstatt auf deinen Goliath. Wenn du deinen Glauben stärkst. Wenn du vielleicht eine Fastenzeit dir nimmst und deinen Fokus auf das richtest, wofür du geboren bist, auf Gott. Von dem kommst du, vor dem wirst du stehen. Lass uns doch die Zwischenzeit nicht vergeuden. Lass uns genau an diesem Ort sein. Bitte steht doch mit mir, ich würde gerne mit uns beten. Vater Gott, ich muss das lernen, auf dich zu schauen. Ich will das lernen, über deine Größe, über deine Barmherzigkeit, über deine Liebe und deine Macht nachzudenken. Ich will dein Wort tief in mich aufnehmen und lernen, auf den Heiligen Geist zu hören, immer mehr. Ich will Goliath einen Knebel verpassen und ihn auf stumm schalten. Ich höre mir das nicht länger an. Das ist keine Stimme, die in meinem Herzen mehr Raum hat. Deine Stimme soll Raum haben, Gott. Und ich bete, Herr, dass du uns hilfst, aus Gebetslosigkeit oder kraftlosen Gebeten herauszutreten. Ich bete, dass du uns aus Lauheit, aus Abkühlung, aus Oberflächlichkeit herausholst und dass du uns einen Schritt in die Tiefe gehen lässt, in die Tiefe der Beziehung mit dir, der Freude, einfach mit dir zusammen zu sein, mit dir Schlachten zu schlagen, auf dich zu hören, blöde Sachen zu machen, um Städte zu ziehen, was auch immer du sagst, Gott, um dann zu erleben, wie du handelst und wie du Wunderbares tust in unserer Mitte. Und Jesus, ich bete auch, dass du einfach jetzt jeden ansprichst, der dich noch nicht kennt. Und ich lade euch ein, ein Gebet der Hingabe an Christus nachzusprechen. Die Bibel sagt, ohne Jesus gehen wir verloren. An Jesus scheiden sich die Geister. Und wenn du Jesus Christus nicht angenommen hast als Herr, wenn du nicht gesagt hast, Jesus, du bist für meine Schuld am Kreuz gestorben, ich glaube das, dass du meine Rechnung bezahlt hast für meinen Mist, für meine Sünde, für die Fehler, die ich gemacht habe. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann ist es jetzt deine Zeit, das zu tun. Und alle anderen, ihr könnt wie immer das gerne mitbeten, einfach nochmal festklopfen und unterstützen. Okay, ich fange jetzt an. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und für meine Schuld am Kreuz bezahlt hast. Ich bitte dich, vergib mir alle meine Fehler. Reinige mich von meiner Sünde. Ich will dir nachfolgen. Ich will ein Kind Gottes sein. Von heute an bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Amen. Amen. Und wenn jemand da ist, der das heute zum ersten Mal gebetet hat, dann lade ich euch ein, doch zu der Birgit und zum Bernd zu gehen. Lächelt mal, ihr seht so ernst aus. Genau, wir sind total nett. Und ich komme vielleicht auch noch dazu. Ich würde mich riesig freuen, wenn jemand da ist, der diese Entscheidung heute getroffen hat. Und möchte euch alle ganz doll ermutigen, nehmt das Wort und mach was damit. Und revolutionier dein Gebetsleben und erzähl es anderen und ermutige andere, genau das zu tun. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.